Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Komisch, oder? Also nach dem Clip könnten sich bei dir zwei Fragen stellen. Die erste: Warum beginnt man eine Predigt, die Herzenssache heißt, mit einem Clip aus Die Vögel von Alfred Hitchcock? Die zweite Frage, falls du jünger als 40 bist, ist: Wer bitte ist Alfred Hitchcock? Na gut, also ich gehe auf die zweite Frage zuerst ein. Alfred Hitchcock ist einer der bedeutendsten Autoren, Filmregisseure und Produzenten des letzten Jahrhunderts. Alfred Hitchcock war ein Meister des Genre-Thriller und ich denke, es gibt kaum jemanden, der sich so gigantisch mit dem Thema Angst auskannte wie Alfred Hitchcock. Seine Szenen aus Die Vögel oder auch Psycho wurden zum absoluten Kultstatus in Hollywood. Also für alle, die jetzt jünger sind, das hat Kultstatus, sich diese Filme mal anzugucken. Und du merkst bei diesen Filmen, es ist etwas speziell, was dieser Mann macht. Er zerlegte das Entstehen von Ängsten in Prozesse. Und er beherrscht es wie kaum ein anderer, diese Prozesse so aneinander zu reihen und zu verketten, dass es etwas mit dem Publikum macht. Und in dieser Szene, die wir gerade gesehen haben, da findest du schon ganz, ganz beispielhaft einige dieser Szenen, wie sich so eine Angst aufbaut. Zunächst: Etwas völlig Alltägliches, Harmloses geschieht. Da kommt eine Frau und setzt sich auf eine Bank. Überhaupt nichts Besonderes. Ja? Das passiert wahrscheinlich Millionen Mal am Tag und hat eigentlich gar nichts. Dann bekommt dieses absolut Harmlose einen Rhythmus. Eine Musik ertönt im Hintergrund. Unsere Techniker wollten sie abdrehen, weil die meinten, das ist scheiße, das brauchen wir doch gar nicht. Aber das gehört dazu. Es ertönt ein Rhythmus, ein immer gleichbleibender Rhythmus, und vielleicht ist es euch aufgefallen, es sind Kinder, die singen. Und schon berührt Hitchcock etwas, was ganz, ganz tief in uns drin ist. Was haben Kinderstimmen mit einer spannenden Szenerie zu tun? Und schon merkst du, da wird's dir mulmig. Kinder, Spannung, komisch. Angst bekommt einen Auslöser. Ein Vogel. Ja, ganz ehrlich, da sitzt ein Vogel. Na und? Völlig harmlos. Das Krasse ist, man kann Auslöser für Angst immer wieder einsetzen und du versetzt den Zuschauer immer wieder in die gleiche Szenerie hinein. Er macht später im Film, reicht ihm ein einziger Vogel, um eine ganze Szenerie zu kreieren. Ein Auslöser, der eine ganze Szenerie kreiert. Der Rhythmus erhöht sich. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber du siehst diese Frau und die Musik bleibt exakt gleich. Exakt, es verändert sich gar nichts. Aber die Bewegungen werden schneller, der Schnitt des Films wird schneller und in dir entsteht ein Gefühl. Du hast auf einmal das Gefühl, dass alles etwas schneller wird. Aber die Wahrheit ist, es bleibt genau gleich und dadurch entsteht in dir drin eine Diskrepanz. Du weißt auf einmal nicht mehr, was passiert da gerade und wirst unruhig. Und dann, die Bedrohung baut sich auf, ohne dass das Opfer etwas merkt. Und das können wir Menschen kaum aushalten. Wir wollen aufspringen, wir wollen sie warnen, wir wollen irgendwie eingreifen, wir wollen irgendwie sagen, dieses Momentum, dass etwas mit jemand geschieht, ohne dass er es merkt, das können wir kaum aushalten. Und jetzt das Krasseste an Hitchcock, das beherrscht er meiner Meinung nach wie kaum ein anderer Regisseur überhaupt. Seine ganze Spannung, sein ganzer Thrill, den er in den Filmen hat, passiert ohne, dass du was siehst. Er braucht kein Blut, er braucht kein irgendwie Szenerie. Angst findet im Kopf statt. Zurück zur ersten Frage. Warum diese Szene am Anfang dieser Predigt. Ich hatte Glück. Wir waren in der Predigtplanung für dieses Jahr und ein Sonntag bleibt übrig, der heute. Und dann haben wir in der Predigtplanung gesagt, hey, ich darf predigen, was ich will. Ja, cool. So, egal was, ich darf mir was aussuchen. Und in solchen Situationen, da gehe ich ins Gebet und dann frage ich Gott und sage, hey Gott, was denkst du, was wäre dran für uns? Was wäre ein gutes Thema? Und diesmal kam die Antwort so dermaßen schnell, dass ich selber überrascht war. Und Gott hatte mir so in Gedanken, redete er zu mir, er gab mir sofort diesen Gedanken, hat gesagt, Mike, rede über das Motto des nächsten Jahres. Vieles, furchtlos. Das soll das Thema dieses Gottesdienstes sein. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass wir über das Thema reden dürfen heute. Ich danke dir, dass du was vorbereitet hast, was unsere Herzen berühren wird und was in uns etwas verändern wird. Und ich gebe dir den Raum und die Zeit und den Moment in Jesu Namen. Amen. Ins Zentrum dieser Predigt möchte ich einen Bibelvers stellen, der zu einem meiner persönlich wichtigsten Bibelverse geworden ist. Man kann sich den ziemlich leicht merken, das steht einfach in 217. Musst dir nur 217 merken. 2. Timotheus 1, Vers 7. 217 kann man sich leichter merken. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Vielleicht kennst du folgende Situation. Du liegst abends im Bett, vielleicht ist es schon Nacht, vielleicht hast du schon eine kurze Runde Schlaf hinter dir, vielleicht auch gar nicht. Du liegst im Bett und du denkst über den vergangenen Tag nach. Und dann kommen Situationen hoch und du fragst dich, hey, warum habe ich eigentlich in der und der Situation so und so reagiert? Was war da eigentlich los mit mir? Warum war ich so ungeduldig? Warum war ich so lieblos? Warum war ich so arschig? Wie auch immer. Und sofort kommt eine Antwort. Naja, weil der XY dich ja auch provoziert hat. Und das ist doch immer so, wenn der auftaucht. Wenn der mit seinen Themen beginnt, da läuft dir doch sofort die Galle über. Und das endet doch immer gleich. Das Spannende ist, in diesem Moment öffnet sich eine Weggabelung. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt entweder drüber nachdenken, was du für ein Depp bist, warum du immer so blöd reagierst, warum du überhaupt so blöd bist, oder aber du denkst drüber nach, warum der andere so ein Depp ist, warum der so blöd ist, warum der dich immer provoziert und was der alles falsch macht und so weiter. Und das Spannende ist, es ist völlig wurscht, ob du über dich oder über ihn nachdenkst, in beiden Situationen fühlst du dich nachher mies. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann kommt Gott da auch noch ins Spiel. Denn auf einmal klagt er dich an. Er sagt, hey, du sollst weder über dich noch über andere schlecht denken. Und ich bin einfach mal ehrlich zu euch. Bei mir sind das so Situationen, da liege ich im Bett und dann denke ich so, Gott, du kannst mich mal. Und im selben Moment fühle ich mich extrem mies. Habe ich mich jetzt wirklich mit Gott auch noch angelegt? Reicht es nicht, dass ich schon so blöde Gedanken habe? Muss ich jetzt auch noch mit Gott irgendwie Stress haben? Und dann beginnt etwas in mir, das sich so nach und nach aufbaut. Mein Puls wird schneller, er wird kräftiger, mir wird's übel, mir hebt so leicht den Magen, meine Gedanken werden schneller, die drehen sich. Irgendwie fokussieren sie sich auf irgendein Thema, aber das Ganze wird irgendwie immer intensiver. Und merkt ihr was? Der Rhythmus erhöht sich. Du liegst in deinem Bett, deine Wahrnehmung wird stärker, du wirst aufmerksamer auf Dinge hin und du hast irgendwie das Gefühl, dass sich so alles so langsam in dir drin zum Kochen kommt. Und dann kommt der Klassiker. Ich sollte jetzt schlafen. Weil ich brauche den Schlaf. Wenn ich jetzt nicht schlafe, dann bin ich morgen mies drauf und dann ist die nächste Nacht noch schlimmer. Und wenn ich jetzt nicht schlafe, ja, dann schlafe ich erst recht nicht. Und nur mal ganz kurz, ich möchte mich nur kurz vergewissern. Gibt es irgendjemand hier, der so eine Situation kennt? Mal kurz die Hand heben. Auch schon mal erlebt? Gut, ich bin nicht allein. Ihr kennt scheinbar sowas. Ich habe mich hingesetzt und ich habe mich gefragt, was für eine Art von Gedanken kommen da nachts eigentlich? Also wirklich mal so ein Papier-Bleistift genommen und habe aufgeschrieben, über was denke ich eigentlich nach in solchen Situationen. Und das Lustige ist, da kamen drei Kategorien von Angstgedanken. Die erste ist, Dinge passieren. Unfälle, irgendwelche Schicksalsschläge. Mir passiert was oder noch schlimmer, meiner Familie, meinen Kindern passiert etwas oder in der Welt geschieht etwas. Ja, aber so diese Kategorie, irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, darüber denke ich nach, das macht mir Angst. Die zweite Kategorie an Gedanken, die habe ich überschrieben mit Ich bin. Ich bin kein guter Ehemann. Ich bin kein guter Liebhaber, kein guter Versorger, kein guter Zuhörer. Ich bin kein guter Christ. Ich bin kein guter Vater. Kein guter Freund, ich bin kein guter Leiter, ich bin die zweite Kategorie. Und dann gibt es die dritte Kategorie an Gedanken und das sind die anderen. Die anderen reden schlecht über mich, sie denken schlecht über mich, sie arbeiten gegen mich, sie spalten in der Kirche und verbreiten Dinge über mich, die nicht wahr sind. Sie lösen etwas aus, einen Konflikt, einen Streit in meinem Leben, den ich dann irgendwie wieder geradbügeln muss. Sie kritisieren mich an den Punkten, an denen ich mir eigentlich am meisten Mühe gebe. Die anderen. Und ich glaube, ich könnte die Liste jetzt ganz, ganz schön lange weiterführen, aber ihr merkt ein bisschen, wo es hinführt. Ja, das sind so drei Kategorien an Gedanken, die uns nachts im Bett einholen können, die uns wach halten können. Was ist daran spannend? Ich habe mir die Mühe gemacht und habe mal nachgelesen, nachgeforscht, was Psychologen aus wissenschaftlicher Sicht über Angst sagen. Und da habe ich ein paar echt interessante Punkte entdeckt. Zunächst mal, Angst kommt von Enge, also schon vom Wortstamm her und auch psychologisch. Wenn wir Angst haben, wird es eng in unserer Seele, in unserer Psyche. Und diese Enge, wenn etwas eng wird, dann erhöht das den Druck. Ja, dieses Gefühl, dass etwas immer schneller wird, dass es rasender wird, dass es einfach mehr Druck ergibt. Der Puls wird tatsächlich kräftiger. Manchmal kannst du es messen, er wird schneller. Der Wunsch, sich Platz zu verschaffen. Ja, das hat mit Enge zu tun. Du willst auf einmal, du brauchst Raum, du willst Platz, du hältst es kaum noch aus in deinem Zimmer, in deinem Bett, in deiner Wohnung oder wo immer du bist. Und dann beginnt Panik. Und Panik ist eigentlich nichts anderes als, du blendest alles aus, links und rechts. Du hast deinen Fokus nur noch auf dem Fluchtort. Und alles andere gibt es für dich nicht mehr, ist nicht mehr existent. Das heißt, du fokussierst dich auf eine einzige Sache und du würdest alles tun, alles, um diesen Ort zu erreichen. Das ist Panik. Und Panik macht sich manchmal breit in unserer Seele. Und dann habe ich gemerkt, hey, da passiert ja was ganz Krasses, was Alfred Hitchcock benutzt in seinen Filmen. Du liegst ja immer noch in deinem Bett. Es ist immer noch still. Der Rhythmus ist exakt gleich geblieben, äußerlich. Aber in dir erhöht er sich, es wird schneller, es wird alles immer hektischer. Und jetzt kommst du in eine Diskrepanz hinein zwischen außen und innen, die du nicht mehr aushältst. Derselbe Effekt, den Hitchcock benutzt. Das passiert auch in uns. Und dann habe ich gelesen, Definition, Auslöser dieser Zustände können dabei erwartete Bedrohungen, etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein. Und ganz ehrlich, es war wirklich diese Reihenfolge. Ich habe mir erst aufgeschrieben, was ich denke, und dann habe ich die Definition gelesen. Und habe ich gemerkt, hey, stopp mal, das ist ja absolut deckungsgleich. Diese drei Kategorien, die sind wohl nicht nur bei mir so. diese drei Kategorien der Angst sind die Bedrohungen, die wir empfinden. Körperliche Unversehrtheit, Unfälle, Krankheit, Katastrophen. Wir denken darüber nach und empfinden es als Bedrohung. Selbstachtung heißt nichts anderes als: genüge ich meinen Ansprüchen? Genüge ich meinen Ansprüchen, wo immer die Ansprüche herkommen? Aber diese Frage hat mit deiner Selbstachtung zu tun. Kannst du dich selber achten oder musst du sagen, nee? Und der dritte Punkt ist das Selbstbild. Habe ich überhaupt ein Selbstbild oder ist mein Selbstbild nicht zu 100% von anderen bestimmt? Wie seht ihr mich? Wie ist das Feedback auf mich? Wie reden andere über mich? Was sagen sie über mich? Und ist es diese Sonntage, die liebe ich deshalb so sehr, weil ich kann einfach offen und ehrlich sagen, wie es mir geht. Und ich merke, dass in diesen drei Kategorien, da habe ich so viele Fragezeichen. Und diese Fragezeichen, die lösen Ängste aus. Und jetzt gibt es da diesen Bibelvers, den ich vorhin schon erwähnt habe. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Über viele Jahre hinweg hat dieser Bibelvers mir Stress gemacht. Wirklich Stress. Ich habe einen Druck empfunden. Ich habe gemerkt, hey, wenn Gott doch nicht diesen Geist der Furcht schenkt, ja, wer gibt ihn dann? Und da ich an eine Dualität glaube, sage ich, wenn der Geist nicht von Gott kommt, dann muss er vom Teufel kommen. Und ich will nicht, dass der Teufel mein Leben bestimmt. Und wenn Gott sagt, ich habe dir diesen Geist nicht gegeben, ja, dann hat er doch in meinem Leben nichts zu suchen. Dann darf ich doch gar keine Ängste haben. Dann sind Ängste Sünde. Vielleicht denkst du nicht so, aber ich dachte so über lange Zeit. Und es hat mir gewaltig Druck gemacht. Das Problem ist, und das glaube ich zutiefst, dass auch wenn wir uns gut auskennen mit der Bibel, dass wir Bibelverse zu schnell lesen und zu schnell akzeptieren. Wir schieben sie in eine Kategorie hinein und sagen, ja, das ist so, das steht in der Bibel und dann muss das so sein. Vor etwa 4 Monaten hat mich dieses Thema Angst ganz gewaltig eingeholt. Und ich habe gemerkt, dass es einer der Punkte ist, wo mich Gott auf einen ganz neuen Level freisetzen möchte. Und als das begonnen hat, da habe ich gesagt, Gott, aber dann müssen wir als allererstes über diesen Bibelvers reden. Ich brauche es, dass du mir diesen Bibelvers erklärst, und zwar so, dass er nicht Druck macht, sondern dass ich verstehe, was daran Freiheit ist. Und dann hat Gott geantwortet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, wenn Gott antwortet, dann höre ich erstmal nicht zu. Entweder ist es mir zu simpel, dass ich denke, hey, das muss komplizierter sein, wenn du redest. Oder ich schieb's weg oder ich traue Gott gar nicht zu, dass er redet. Oder irgendwie höre ich nicht zu. Ich habe Gott gefragt und gesagt, hey, was meinst du damit? Was willst du sagen? Und Gott antwortete ganz simpel, so in meinen Gedanken höre ich das dann immer. Da sagt er, Mike, da steht Furcht, nicht Angst. Wow. Gott, dazu brauche ich dich. Furcht oder Angst, das ist doch das Gleiche. Und ich habe es weggeschoben und habe auch nicht mehr drüber nachgedacht. Aber ich habe gemerkt, ich kriege keine Ruhe über diesen Bibelvers. Und ich habe wieder gebetet und wieder gebetet. Und da kam wieder, Mike, da steht Furcht, nicht Angst. Und irgendwann ging mir das so auf den Keks, dieser Gedanke, dass ich gedacht habe, so, jetzt muss ich mich wirklich damit mal auseinandersetzen. Was ist der Unterschied zwischen Furcht und Angst? Es muss einen geben, sonst hätte mich Gott nicht so darauf hingewiesen. Angst. Das Wort Angst kommt aus dem Althochdeutschen. Das ist eine Sprache, die man bei uns vor langer Zeit hier gesprochen hat in Deutschland. Und dort hieß das Angust, Angst. Im Lateinischen Angustus, sehr ähnlich. Und heißt eigentlich wörtlich übersetzt Enge, Beengung oder Bedrängnis. In der Medizin hat man sich das entliehen, da kommt die Angina her. Wenn es im Hals alles anschwillt und eng wird, die Angina, Angustus, Enge. Das ist die Angst. Und Furcht hat auch seinen Ursprung in dem Althochdeutschen. Dort heißt es Forhata, lateinisch aber schon ein ganz anderes Wort, nämlich Timor. Und das heißt Besorgnis, Befürchtung. Furcht ist die Reaktion auf eine reelle Bedrohung, beziehungsweise die wir als solche wahrnehmen. So, und jetzt möchte ich sie ganz einfach machen. Was ist der Unterschied? Furcht ist etwas, es gibt eine reelle Bedrohung, du nimmst die als Bedrohung wahr und deshalb löst es in dir etwas aus. Ja, etwas Reelles, Furcht. Angst findet im Kopf statt. Angst ist etwas, was vollkommen in deinem Kopf stattfindet. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ich habe gedacht, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Wenn man über Angst mal intensiv nachdenkt, dann kommt man auf zwei zentrale Fragen, die so gut wie jeden irgendwann beschäftigen. Die erste ist, wird es mir gut gehen? Und die zweite ist, werde ich geliebt? Wird es mir gut gehen? Morgen? Übermorgen? In 5 Jahren? In 10 Jahren? Und werde ich geliebt? Und das Spannende ist, je mehr du dich mit diesen zwei Fragen beschäftigst, umso mehr wirst du Gott begegnen. Und das möchte ich dir erklären, warum. Auch wenn du heute an Gott gar nicht glaubst. Die erste Frage, wird es mir gut gehen? Das ist total übel, weil die ist schon beantwortet. Nein. Shit. Wird es mir gut gehen? Nein. Du lebst in einer Welt, die man religiös als gefallen bezeichnet. Eine Welt, in der die Sünde regiert. Und die Sünde hat eine Konsequenz. Und die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und dieser Tod wird dich irgendwann erreichen. Das ist erstmal doof, die Erkenntnis. Und genau das ist das Problem. Wird es mir gut gehen? Nein. Irgendwann in deinem Leben wirst du mit einem Unfall konfrontiert, mit einer Krankheit konfrontiert, mit irgendetwas, mit dem Tod konfrontiert. Und ich sage dir, je länger du das wegschiebst und je länger du dich damit nicht beschäftigen willst, umso mehr wird es dich irgendwann einholen. Und du wirst irgendwann, und vielleicht erst auf deinem Sterbebett, an diesen Punkt kommen, wo du darüber nachdenkst, ja und jetzt? Was ist, wenn es mir nicht mehr gut geht? Die zweite Frage, werde ich geliebt? Ein bisschen spannend, weil das hat was mit deiner Kindheit zu tun. Wir machen im Leben unterschiedliche Erfahrungen. Die einen von uns, die bekommen als kleines Kind ganz früh so viel Liebe, so viel Zuwendung, so viel Zärtlichkeit, so viel Vertrauen geschenkt, dass diese Frage für sie überhaupt kein Problem ist. Weil das so tief in ihnen drin ist, dass sie sagen, natürlich werde ich geliebt. Das habe ich schon immer erfahren. Erfahrung heißt, von außen passiert etwas, du spürst, dass es so ist, ich werde geliebt. Wow. Schätzt dich glücklich. Es gibt aber Menschen, die werden von Kind auf mit einer anderen Erfahrung groß. Ich bin nicht gewollt. Ich bin im Weg. Ich störe nur. Vielleicht werden sie geschlagen, vielleicht misshandelt. Auf irgendeine Art und Weise erfahren sie, dass sie nicht geliebt sind. Und jetzt habe ich gemerkt, hey, eigentlich ist das total krass. Ob du zu den Geliebten gehörst oder den Ungeliebten, ist gar nicht so entscheidend. Wenn du wirklich über die Frage nachdenkst, kommst du an einen Punkt, der dich zunächst mal umhauen muss. Denn du wirst dich fragen, ist das gerecht? Ist das gerecht? Warum fühlt der sich geliebt und ich nicht? Warum hat der eine Liebeserfahrung gemacht und ich nicht? Oder warum hat der sie nicht gemacht? Ich schon. Und merkst du was? Das ist ungerecht. Und je mehr du dich mit diesen Fragen beschäftigst, umso mehr wirst du mit Gott konfrontiert. Weil du wirst dich fragen, ist dieses Leben gerecht? Ist das wirklich okay? Furcht heißt, dass du eine reelle Situation als Bedrohung wahrnimmst. Ich habe in der Bibel nochmal nachgeschaut. Es wird ja gar nicht viel über den Teufel gesprochen. Gell? Der kommt nicht so wahnsinnig oft vor in der Bibel. Aber wenn du mal reinguckst, es gibt keine einzige Situation in der Bibel, an der der Teufel die Realität Gottes anzweifeln würde. Gibt's nicht. Der Teufel weiß, dass Gott real ist. Er weiß, dass Gott existiert. Und an keiner einzigen Stelle zweifelt er das an. Er macht etwas viel Fieseres. Wenn wir reinschauen in diesen ersten Bericht im ersten Mose, da geht der Teufel im Garten Eden her und er geht zu Adam und Eva und er leugnet nicht Gott. Er sagt, Gott ist etwas Reelles, aber er ist eine Bedrohung für dich. Gott ist etwas Reelles, aber er ist eine Bedrohung für dich. Und Furcht beginnt. Und wisst ihr, was die erste Stufe von Furcht ist? Scham. Wenn man in den ersten Mose reinschaut, die erste Reaktion auf den Sündenfall ist Scham. Die Leute stehen da und sie sehen vor Gott, sie sind nackt. Und wisst ihr, Scham ist etwas, was wir verloren haben. Aber in einer gefallenen Welt, in der wir leben, ist Scham etwas existenziell Wichtiges, weil diese Welt ist wirklich eine Bedrohung. Und wenn du nackt bist und empfindest Scham, dann ist das was Gutes. Nicht überzogen, nicht übertrieben, aber du spürst, hey, in meiner Nacktheit bin ich verletzlich. Und Gott schaut den Menschen an und sagt, hey, was ist mit dir passiert? Mal schon spannend, warum fragt Gott das? Er hat es doch gesehen. Aber er möchte den Menschen drauf lenken und er sagt, was ist mit dir geschehen? Warum empfindest du mich als Bedrohung? Furcht. Und jetzt sagt dieser Gott, der Geist, den ich euch gegeben habe, ist nicht der Geist der Furcht. Ich habe gedacht, wie jetzt? Muss ich also wirklich Angst ablegen, weil Angst Sünde ist? Dieser Bibelvers meint was ganz anderes. Er sagt, hey, wenn Gottes Geist in dir ruht, wirst du Gott als reell wahrnehmen. Du wirst Gott erkennen. Du wirst sehen, dass er da ist. Und du wirst ihn nicht mehr als Bedrohung ansehen. Spürt ihr was? Die größte Waffe des Teufels wird angegriffen durch das Wort Gottes selbst. Der Geist Gottes lässt dich Gott erkennen, aber nicht als Bedrohung wahrnehmen. Und als ich das verstanden habe, habe ich gedacht, wow, wie tief ist dieser Bibelvers eigentlich? Weil er hat Auswirkungen auf alle drei Kategorien. Wenn Gott der Schöpfer des Universums ist, wenn er in dieser Größe existiert, wie er sich selbst beschreibt, wenn alles in seiner Macht steht, was sind dann Unfälle? Was sind Schicksalsschläge? Es sind Dinge, die Gott zulässt. Ich sage nicht, dass er sie macht. Es sind Dinge, die Gott zulässt. Wenn ich Gott aber erkenne als ein Gott, der keine Bedrohung für mich ist, muss ich mich vor diesen Dingen nicht fürchten. Im Römerbrief heißt es mal, dass alles, was geschieht, uns zum Besten dienen wird. Nein, nicht alles ist geil. Das steht da nicht. Aber es steht, dass es uns zum Besten dienen wird. Und davor muss ich mich nicht fürchten. Die zweite Kategorie. Ich bin, der Geist Gottes erzählt mir, dass ich ein Kind Gottes bin. Er sagt mir, dass ich geliebt bin. Er sagt mir nicht, dass ich alles toll mache. Er sagt mir nicht, dass ich der Größte bin, dass ich der Beste bin. Er sagt mir, dass Gott mich trotzdem liebt. Und dann kommt die dritte Kategorie und das finde ich ehrlich gesagt das Spannendste von allem. Was ist denn mit den anderen? Was ist mit den anderen Menschen in meinem Leben? Und ich habe gestern Abend nochmal darüber gebetet und Gott hat mir ganz tief ins Herz gesprochen. Und er hat gesagt, weißt du Mike, die anderen sind genauso wie du ohne meinen Geist. Exakt gleich. Warum reden sie schlecht über dich? Warum denken sie schlecht über dich? Warum handeln sie manchmal schlecht gegen dich? Weil du es genauso auch tust, wenn du ohne meinen Geist unterwegs bist. Ihr alle seid gefangen darin, wenn ihr euch von meinem Geist nicht befreien lasst. Und ich habe ihn nochmal gefragt und habe gesagt, wie ist das jetzt mit Angst und Sünde? Angst wird zur Sünde, wenn sie uns von dem abhält, was Gott mit uns vorhat. Angst wird zur Sünde, wenn sie uns abhält, das zu tun, was Gott mit uns vorhat. Jesus hatte Angst, er hat vor Angst Blut geschwitzt. Aber diese Angst hat ihn nicht abgehalten, das zu tun, was Gott mit ihm vorhat. So, jetzt habe ich geguckt, Psychologen geben uns ganz schlaue Tipps, was wir alles machen können, wenn uns die Angst befällt. Und ich finde die wirklich nicht schlecht, die Tipps. Das erste ist, suche die Weite. Mach Übungen, die dich weiten. Übrigens, das Wort Nein schließt uns, das Wort Ja öffnet uns. Kann man auch mal drüber nachdenken, wie viele Wörter und welche benutze ich. Helfe deinem Körper, die Diskrepanz zwischen Ruhe und Geschwindigkeit zu überwinden. Das heißt, wenn du so drehst, dann geh raus und dreh. Gib Gas, mach was, was schnell ist. Gib deinem Körper das, was innerlich sich aufbaut, auch von außen. Und du wirst merken, dass du insgesamt zur Ruhe kommst. Mach dir klar, dass es einen Unterschied zwischen Furcht und Angst gibt. Furcht ist etwas ganz Reelles. Es gibt ganz reelle Bedrohungen, denen wir begegnen müssen. Angst findet in unserem Kopf statt. Also konfrontiere dich mit den Auslösern. Das ist Therapie. Und wisst ihr was? Ich habe gemerkt, das kann man alles machen. Wirklich. Das ist auch manchmal sinnvoll. Aber es gibt etwas, was ich in meinem Leben praktiziere seit einiger Zeit, was mich persönlich viel, viel weiterbringt. Dieser Geist Gottes, der nicht der Geist der Furcht ist, hilft mir, dass ich Gott erkenne. Und er hilft mir, dass ich Gott wahrnehme als nicht bedrohlich. Und wann immer mich Angst überfällt, wann immer ich nachts wach liege, wann immer ich merke, dass ich zu rotieren anfange, fange ich an zu beten und ich bete, Geist Gottes, komm. Nicht mehr. Geist Gottes, komm. Weil ich spüre, wenn dieser Geist Gottes in mir ist, brauche ich Gott nicht zu fürchten und Ängste werden weniger. Dieses Jahr steht über dem Motto Fearless und ich glaube, dass der einzige Weg, wo wir Furcht wirklich loswerden können, ist dem Geist Gottes zu begegnen. Lasst uns miteinander aufstehen, ich möchte beten für uns. Vater im Himmel, du hast nicht nur diese Erde gemacht und dich dann zurückgezogen und schaust zu, was hier so passiert. Du hast diese Erde gemacht und du hast deinen Sohn gesandt, um uns zu befreien von dieser Sklaverei und dieser Knechtschaft der Sünde. Jesus, du bist für uns gestorben, du bist lebendig geworden, damit wir frei sind. Und du bist gegangen und du hast gesagt, der Geist Gottes, der Heilige Geist wird kommen über alle, die sich danach sehnen. Und wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Heiliger Geist, und ich möchte mich jetzt an dich richten und ich bitte dich, dass du uns überströmst, dass du uns durchflutest, dass wir mehr und mehr von diesem Frieden erfahren, den du stiftest. Ich bete, dass wir Erkenntnis bekommen, wer Gott ist, wer Jesus ist, wer du bist. Ich bete, dass wir die Erkenntnis bekommen, dass du, Gott, keine Bedrohung für uns bist, dass du liebend bist, verzeihend, annehmend, dass wir in deiner Hand geborgen sind. Heiliger Geist, du bist gekommen und es steht in der Bibel, dass du einen Zweck hast, uns Jesus erkennen zu lassen. Vater im Himmel, diese Welt braucht Jesus.
ICF ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.